Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, ich schaue so hier aus dem Fenster, die Sonne scheint auf güldenes Laub, wunderbar pittoreske Szenerie für die meisten Vertriebsleiter, die Zeit, wo die Alarmglocken schrillen. Denn jetzt kommt es drauf an, habe ich mein Jahresergebnis erreicht oder nicht erreicht. Und für alle die, die jetzt den ultimativen Tipp haben wollen, wie sie jetzt noch schnell ihr Jahresergebnis erreichen können, keine Ahnung, wie es geht, müsst ihr einen anderen Podcast für finden. Was ich euch aber erklären kann, ist, wie man im nächsten Jahr aus dieser Schleife, aus dieser ewig kehrenden Schleife herauskommt. Ne? Der berühmte Hockeystick, wo ich irgendwann zum Ende des Jahres merke, das wird aber eng mit den ganzen Vertriebszielen. Witzigerweise gibt es auch die ein oder andere Branche, die es genau andersrum hat. Die übertrifft immer ihre Vertriebsziele. Ist aber heute weniger Thema, beziehungsweise sind dann einfach die Ziele nicht hoch genug. Letztendlich ist es aber auch auf den gleichen Umstand zurückzuführen. Deswegen will ich euch heute ein bisschen durch Vertriebsplanung führen. Wahrscheinlich werden wir da auch zwei Folgen für brauchen. Und mal mit euch aufzeigen oder mal durchgehen, wie wir das in Projekten machen, wenn wir Kunden dazu bringen, zu sagen, hey, wie kommt ihr denn dahin, mal eine ordentliche Vertriebsplanung zu haben? Also, bleibt dran, hört rein. Wenn euch das Thema Vertriebsplanung und damit auch ein bisschen Vertriebsstrategie interessiert, dann erzähle ich euch heute den Effektweitweg, beziehungsweise den Weg, den wir ganz gerne mit Kunden gehen. Im Vertrieb können wir immer relativ gut messen eigentlich, wo stehen wir denn heute? Und das machen wir häufig über ein Jahr hinweg. Im besten Fall haben wir das Ganze über den Sales Funnel auch im Blick, sodass wir sehr frühzeitig schon neue Maßnahmen ergreifen können. Im schlechtesten Falle können wir das erst oder haben wir den Funnel nicht im Blick, also das, ne, also wo wir sagen, wir haben Potenziale und Leads, dass wir uns das noch mit anschauen schon oder Prospects, sondern wir gucken uns nur die Absätze an, dann gucken wir immer ein bisschen in den Rückspiegel und merken irgendwann, die Ziele dieses Jahr, das wird eine haarige Nummer. Und häufig liegt es aber auch daran, dass die Planung eigentlich nicht ideal war. Ne? Also in der Energiewirtschaft ist die 5-Jahres-Planung halt immer noch als Mittelfristplanung sehr beliebtes Tool, wo ich über 5 Jahre lang Vertriebskennzahlen hingebe. Dann wird es häufig natürlich auch politisch. Ne? Ich muss ja irgendwie meinem Anteilseigner auch befriedigen. Ich komme aber in dieser Spirale nie raus, wenn ich nicht irgendwann mal sage, okay, jetzt mal ein Cut. Wir setzen mal eine Vertriebsplanung ganz sauber auf. Und der größte Fehler ist in der Vertriebsplanung, dass ich wirklich nur den Absatz plane. Dass ich aber nicht mehr anschaue, was sind denn meine Einflussfaktoren auf diesen Absatz. Und genau da ist der Knackpunkt, genau da ist das, was wir in so einem Projekt tun würden, zu sagen, okay, wie schaue ich mir denn wirklich den Markt an und gucke, warum sind unsere Vertriebskennzahlen so, wie sie sind? Vielleicht vorab für den einen oder anderen, der jetzt abwinkt oder die ein oder andere, die jetzt abwinkt, weil sie sagt, wir haben eine Blackbox. Ich weiß auch nicht, die Kunden sprechen da gerne von Blackbox. Das sind Kunden, da wissen wir nicht, wie die zu uns gekommen sind. Das ist im B2B-Business eher seltener. Ne? Da haben wir meistens eine relativ direkte Zuordnung, weil wir einfach nicht so viele Kunden haben. Im B2C durchaus möglich. Ne? Die kommen über irgendeinen Kanal, im CRM-System werden die nicht sauber erfasst, weil mal ein Algorithmus ausgesetzt hat, weil mal irgendein Tool ausgesetzt hat, weil die Call-Agents das nicht richtig machen, weil die Sales-Reps das nicht richtig machen. All das können Punkte sein, warum etwas in der sogenannten Blackbox landet. Und das wären auch die Punkte, die dazu führen häufig, dass man sagt, hey, ich kann das nicht messen, also kann ich das auch nicht planen. Aber das stimmt nicht. Weil nur weil ich es nicht messen kann, das ist natürlich doof. Natürlich, ich kann meine Planung nicht überprüfen, aber ich kann nicht diese Blackbox planen. Sondern ich muss mir Gedanken machen, wo sollen diese Kunden herkommen, in welchen Kanälen, und muss dann im Grunde genommen die Blackbox irgendwann auf die einzelnen Kanäle verteilen, wenn ich dann so einen Schlüssel haben will, wo ich dann nach Best Guess im Zweifelsfall vorgehe. Ne, das wäre so mein Weg. Also nur weil ich was nicht messen kann, heißt es noch lange nicht, dass ich es nicht planen kann. Ne? Das ist für mich noch ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich in so einer Vertriebsplanung dann bin und meine Absatz- oder Umsatzzahlen dann plane, dann habe ich zwei, aus meiner Sicht vertrieblich völlig unterschiedliche Hebel. Ich habe einmal meine Bestandskunden und ich habe die Neukunden, die ich dazu gewinnen möchte. Wenn ich den Gesamteffekt haben möchte, muss ich beides planen. Ich mache mein Geschäft planen mit meinen Bestandskunden, das natürlich in sogenannten Dauerschuldverhältnissen, also in Abo-Modellen, in Telekommunikationsverträgen, Versicherungsverträgen, bei der Energiewirtschaft, aber auch bei Spotify und sonst was. Da kommen natürlich da meine Umsätze und Absätze raus. Ne, das ist aber auch so, wenn ich eine Maschine verkaufe oder ein Produkt aus einer Maschine, Verbrauchsmaterial verkaufe im B2B-Bereich, dann will ich ja auch, dass der Kunde weiter bei mir kauft. Ne, dann geht es so ein bisschen ums Share of Wallet, dann ist die Frage, kauft er alles bei mir ein? Habe ich den gleichen Anteil noch? Wird es weniger oder wird es mehr? Also habe ich auch bei Einmalkäufen ein ganz ähnlich gelagertes Problem. Da muss ich mir aber anschauen, okay, wie viel kann ich aus diesen Kunden herausholen und wie viel kann ich aus Neukunden herausholen? Denn nur beide Punkte zusammen ergeben ja mein Gesamtbild. Und ich muss mir halt genau überlegen, will ich oder wie will ich das eigentlich austarieren? Was ist für mich günstiger? Was klar ist, das belegen auch Studien, wenn ich wachsen will, brauche ich Neukunden. Ich kann nicht mit Bestandskunden wachsen. Ist auch irgendwie logisch. Ne? Was auch klar ist, langfristig erfolgreicher, wenn ich nicht Marktführer bin, bin ich nur über die Neukundenakquise. Das verliert die Bestandskundenakquise so ein bisschen an Gewicht. Das dreht sich um, wenn ich Marktführer bin. Dann ist die Bestandskundenakquise natürlich deutlich wichtiger. Dann kann ich auch über die Bestandskunden wachsen. Also da ist schon mal so der erste Punkt, wo ich mir Gedanken machen muss, wie gehe ich denn vor? Das kann man top-down festlegen. Ich plädiere da auch immer noch dafür, zumindest mal einen Bottom-up-Blick drauf zu werfen, zu schauen, kriege ich das überhaupt hin? Ne? Also, weil das ist ja der größte Fehler oder beziehungsweise die größte Fehleinschätzung. Ich plane im Vertrieb Dinge, die ich gar nicht hinbekommen kann. Ne? Das ist, im Grunde genommen ist das ein systematischer Fehler, den ich bei der Vertriebsplanung ganz häufig gehe, weil ich dann sage, hey, wir wollen 10% mehr Absatz machen. Das kann gut sein. Ich weiß aber nicht, ob ich 10% mehr Absatz machen kann und ich erkläre euch jetzt, warum. Lasst uns erstmal einmal schauen, wie würde ich denn bei den Bestandskunden hingehen? Bei den Bestandskunden ist ja die Grundidee zu sagen, hey, die kaufen weiter. Ne? Die nehmen mir meine Papiermengen ab weiter, die nehmen die Druckerpatronen ab weiter, die sind weiter in meinem Energieversorgungsvertrag. Da schaue ich mir also vor allem die sogenannte Kündigerquote oder die Churnquote an, Neudeutsch oder Discodeutsch. Ne? Also wie viele von meinen Kunden verliere ich denn? Ganz oder teilweise. Und das ist für mich immer der erste Ansatzpunkt. Ich muss mir dann anschauen, welche Produkte verliere ich und welche Kundengruppen verliere ich. Da kann ich nämlich so die ersten Hebel eventuell schon erkennen. Da kann ich mir genau überlegen, wenn ich bestimmte Kündigungsanlässe, das ist noch das nächste, das ist natürlich noch besser, ne, wenn ich Kündigungsanlässe mir anschauen kann, dann kann ich auch sagen, warum haben die jetzt gekündigt und kann dann sehr gezielt Maßnahmen darauf aufbauen. Und wenn ich da so reingehe in so eine Planung, dann würde ich immer empfehlen, schaut euch an, wie sehen eure Kündigerzahlen in diesem Jahr aus. Also je nachdem, ne, könnt ihr es nach Kundengruppen machen, könnt ihr es nach Produkten machen. Die feingliedriger ihr diese Annahmen treffen könnt, diese Analysen fahren könnt, desto besser werden eure Maßnahmen natürlich auch. Jetzt aber ein kleines Watch-out. Erleben wir immer wieder, wir haben nicht so eine gute Datengrundlage, deswegen können wir es nicht machen. Ja, kann sein. Aber plant lieber auf einer nicht so guten Datengrundlage, als nicht zu planen. Ne? Weil nicht planen kann nicht die Alternative dazu sein. Also, ne, wenn ihr sagt, hey, das ist plus minus 20%, ja, so what? Es geht ja vor allem darum, dass ihr die Hebel erkennt, dass ihr gut in diese Hebel rein könnt und zumindest mal den ersten Aufschlag macht. Ne, denn desto genauer ihr plant, desto besser werden eure Daten auch, weil ihr dann besser darauf achten könnt, welche Daten brauchen wir denn eigentlich in welcher Qualität, an welcher Stelle. Ne? Sonst wisst ihr das nämlich gar nicht und werdet nicht weiterkommen. Also, lieber auf einer schlechten Datengrundlage planen, als nicht zu planen. Das ist, glaube ich, schon mal relativ klar. Also, jetzt schaut ihr euch aber an, wie war meine Kündiger im letzten Jahr oder in diesem Jahr? Ne? Aus welchen Produkten sind die rausgegangen? Und wenn die aus den Produkten gegangen sind, welche Anlässe hatten die denn da eigentlich, um zu kündigen? Also sind sie, in der Energiewirtschaft ist ein Riesenpunkt halt der Umzug. Ja, wir haben eine riesen Umzugsquote in Deutschland. Und wenn die Kunden umziehen, dann sind sie meistens auch gekündigt. Wir haben aber auch Preiserhöhungen, die eine Rolle spielen können, ne, bei solchen Geschichten. Wir können Wettbewerber im Markt haben, die dafür sorgen, dass sie kündigen. Die Rohstoffe werden teurer, Substitutionsprodukte, was auch immer. Also überlegt euch genau, ne, aus welchen Produkte, aus welchem Grund kündigen die Kunden da und tragt es mal ein. Tragt mal ein in so einer Matrix, stell euch das vor, macht jetzt unterschiedliche Spalten und sagt mal, wie viele Kündiger sind in diesem Jahr da gewesen. Und jetzt ist die große Frage, geht ihr von mehr oder weniger Kündigern aus, ne? Wo wollt ihr eigentlich hin? Die meisten Planungen laufen mit Sicherheit auf weniger Kündiger raus, zumindest mal in der großen Idee. Weil dann kommt jetzt der Punkt, dass ihr sagt, naja, ich habe jetzt die Kündigerzahl aus diesem Jahr und jetzt fange ich mal erstmal an zu überlegen, was wird im Markt nächstes Jahr passieren? Dinge, die ihr als Unternehmen, ihr als Vertriebseinheit nicht beeinflussen könnt. Vielleicht auch ihr als Marketing, wenn ihr für die Bestandskunden Pflege da seid. Tragt mal ein, in welchem Produkt, auf welchen Anlass wird denn das wahrscheinlich einen Einfluss haben? Also wo kann ich jetzt mehr Kündiger erwarten oder wo kann ich weniger Kündiger erwarten aus bestimmten Dingen? So, und dann geht ihr hin und sagt, okay, was passiert denn? Welche Effekte habe ich aus meinem eigenen Unternehmen heraus? Preisänderung, Standortverlegung, Logistik, also generell, ne, also die ganze Produktionsbestellung und Beschaffung, Logistik, alles, was dazugehört. Gibt es da bestimmte Effekte, wo ich jetzt schon weiß, die haben einen positiven oder einen negativen Einfluss auf die Kündigerquoten, auf die Bestandskunden, wo ihr aber als Vertriebseinheit gar nicht aktiv darauf hinwirken könnt, ne? Wo ihr nicht sagen könnt, davon mache ich mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, weil es halt in anderen Unternehmensbereichen ist, weil es von Konzern oder von der Zentrale vorgegeben wird. So, und dann schreibt ihr mal auf, was sind denn die Maßnahmen, die wir durchführen könnten und welchen Impact werden dann diese Maßnahmen haben? Und da werdet ihr relativ schnell erkennen, welche Maßnahmen in welchem Produkt und in welcher Kundengruppe auf welchen Kündiger Anlass wirken. Und jetzt wird spannend. Wenn ihr das mal ausfüllt, habt ihr meist schon den ersten großen Aha-Effekt. Dann habt ihr nämlich den Punkt, wo ihr sagt, oh, das ist aber nur für die einige Kündigergruppe mache ich eine Riesenmaßnahme, da sind aber gar nicht so viel gekündigt. Ne? Und wenn ihr das alles mal so untereinander schreibt, dann habt ihr eine geplante Kündigergruppe auf einzelnen Kündiger oder eine geplante Kündigerentwicklung auf einzelnen Kündigergruppen in Produkten nach Anlass bezogen, wo ihr sehen könnt, okay, das kommt am Ende des Jahres raus und ich habe entweder habe ich einen positiven Effekt und ich glaube, ich kann die diese Bestandskundengruppe halten oder ihr habt den Effekt, dass ihr halt weitere Kunden verlieren werdet. Und da könnt ihr auch gucken, ist diese Kündigerquote jetzt höher oder niedriger als letztes Jahr? Und dann kann man schon mal anfangen, in diesem Bereich zu tarieren. Kann ich irgendwo noch mehr Gas geben? Macht es irgendwo mehr Sinn, mehr Geld mit reinzusetzen? Oder muss ich irgendwo Geld rausnehmen? Verzichte ich eher darauf, weil die Maßnahme sehr teuer wird für eine sehr kleine Kündigergruppe? Das ist der Punkt Kündigerplanung. Wenn ihr das schon mal habt, habt ihr schon mal die Bestandskundenentwicklung einigermaßen gut im Griff. Und könnt daran dann euch entlang auch messen. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ich glaube, dass wir die Akquiseplanung machen einfach in der nächsten Woche. Aber für heute haben wir mal festgelegt, Vertriebsplanung muss eigentlich immer auf Annahmen basieren. Und dafür müsst ihr eure Potenziale kennen. die meisten Vertriebsplanungen, die nicht erreicht werden oder die signifikant nicht erreicht werden, muss man ja sagen, die ich kenne, haben entweder was mit dem Markt zu tun oder mit einer nicht guten Planung. Wenn ihr die plant, zerlegt euch euer Jahresergebnis in kleine Häppchen. In der Bestandskundenanalyse guckt, welche Produkte, welche Bestandskundengruppen ihr habt und welche Kündigungs- bzw. Nicht-Wiederkaufgründe es gibt. Schreibt die Markteffekte auf, schreibt die Unternehmenseffekte auf und dann schreibt ihr auf, was für Maßnahmen ihr euch vorstellen könntet und auf welche Produktgruppe, auf welche Bestandskundengruppe bzw. welche Kündigergruppe zu welchem Anlass diese Maßnahmen wirken können. Dann bekommt ihr einen guten Eindruck, welche Maßnahmen lohnen sich eigentlich, wo haben wir einen großen Hebel, wo haben wir einen kleinen Hebel, lasst die kleinen Maßnahmen weg, wo ihr merkt, das bringt uns eigentlich gar nicht viel, da haben wir gar kein Problem drin. Und schaut dann, was ist eure Bottomline, was kommt unten bei raus, um zu sehen, okay, was ist denn für mich eine realistische Bestandskundenentwicklung? Und das ist dann auch die Grundlage für die nächste Woche, wenn wir uns überlegen, okay, wenn wir eine gewisse Zielwachstum haben, meistens ist es ja so, dass das die Unternehmensführung was vorgibt, dann muss ich mir jetzt überlegen, wie schließe ich denn halt den Gap? Ich habe meine Bestandskunden, davon verliere ich welche. Und in aller Regel ist es ja dann, dass die Unternehmensleitung nicht erwartet, hey, wir wollen gar nicht so viel schrumpfen, sondern wir noch ein bisschen wachsen. Dieses Gap könnt ihr dann überprüfen und in die Akquiseplanung geben. Soweit von der Vertriebsplanung. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mich an unter m.schiller@effektweit. Bucht euch einen Termin über unsere Homepage effektweit.de und hört in der nächsten Woche wieder rein. Ich würde mich total freuen. Bis dann. Tschüss.